Hallo, hier ist die Plattform auf Radio Free FM. Ich bin Almut Grote und heute haben wir zu Besuch Herrn Werner Lottmann, Fallmanager bei der Arbeitsagentur Ulm, Geschäftsstelle Ehingen. Herr Lottmann, was macht denn ein Fallmanager?
Hallo Frau Grote, also ein Fallmanager, das ist ein Aufgabenspektrum, was es erst seit 2005 gibt. Ein Fallmanager kümmert sich in erster Linie mal um einen Bewerberkreis, der multiple Vermittlungseinschränkungen mitbringt. Vermittlungseinschränkungen könnte zum Beispiel sein im Bereich der Qualifikation, fehlender Schul- oder Berufsabschluss, könnte sein im Bereich der gesundheitlichen Problematik, sei es eine entsprechende körperliche Einschränkung, gehört aber auch mit dazu dann entsprechende Suchtproblematik und geht dann weiter über entsprechende Rahmenbedingungen, die sein könnten bei der Kindererziehung, entsprechende Eheprobleme und.
Entsprechende, der Kindererziehung entsprechende Eheprobleme.
In dem Zusammenhang wollte ich das jetzt auch nicht unbedingt bringen, aber über das geht es auf jeden Fall mit, ja. Mhm.
Ja, was managen Sie denn da? Sie können, beraten Sie dann die Eheleute oder machen Sie Leute gesund, die krank sind? Oder?
Schön wäre es, so weit geht mein Auftrag aber nicht, sondern managen heißt ja dann in erster Linie entsprechende Hilfsangebote mit in der Hinterhand zu haben und dann auch entsprechende Stellen mit einzuschalten. Das ist mein Aufgabenspektrum als Manager.
Also Hilfsangebote im Hintergrund zu haben, sprich, was für Hilfsangebote haben Sie da im Hintergrund?
Ja, Hilfsangebote sind Kooperationspartner, wie zum Beispiel psychosoziale Beratungsstellen, Suchtberatungsstellen oder dann eben karitative Einrichtungen.
Die Leute kommen zu Ihnen dann, wenn andere Arbeitsberater sagen, die kann ich nicht vermitteln oder?
Ja, das ist eine gute Frage. In erster Linie ist es so, dass dieses Fallmanagement auf freiwilliger Basis angeboten wird. Das heißt, entweder wird es dann entsprechend eingerichtet durch den bisherigen Vermittler, der den Bewerber betreut.
Also das würde heißen, ein anderer Vermittler schickt Ihnen den?
Ein anderer Vermittler schickt mir den. Oder aber der Kunde von sich aus wünscht dieses Fallmanagement und geht dann gezielt auf mich zu und fordert es ein.
Wie kommt jemand darauf, dass sich das zu wünschen? Erkennen die sich so gut aus?
Ja, deswegen machen wir das hier jetzt auch so öffentlich, dass man dann auch diese Plattform sich wünschen kann, ne?
Also wenn ich ein Kleinkind habe, das ich noch nicht untergebracht habe, dann wende ich mich direkt an Sie.
Wenn noch verschiedene Problemlagen wieder zukommen, ja, könnte so
also
ein Fall sein.
Also
ja,
es müssen außerdem mehrere noch krank sein oder keine Ausbildung
also
haben.
Also insgesamt sprechen wir immer von insgesamt 3 Vermittlungseinschränkungen, die da sein müssen.
Gibt es wirklich Leute, die über sich selber wissen, dass sie so und so viele Vermittlungseinschränkungen haben?
Ja, also es ist so, dass der Vermittlerkollege schon versucht, in diesen Gesprächen darauf hinzuarbeiten, welche Schwierigkeiten er denn in der Vermittlung auch sieht.
Ah, okay, das heißt, die Leute sind auf jeden Fall schon beim Arbeitsamt vorstellig,
ja.
Und der Vermittler sagt ihnen dann, sie können sich selber an den wenden und wenn sie es freiwillig nicht machen, dann verweist er sie an sie.
Ja, die Möglichkeit besteht natürlich.
Herr Lottmann, Sie sind Fallmanager bei der Arbeitsagentur Ulm und Sie kümmern sich damit um Leute, die aus mehreren Gründen, aus mehreren Gründen in einer Person nicht leicht in eine andere Arbeitsstelle zu vermitteln sind. Wenn jetzt da jemand zu Ihnen kommt, wo setzen Sie da an? Was ist denn das Erste, was Sie tun?
Ja, also eine der grundlegenden Fragen an den Kunden ist immer gemeinsame Gespräch zu erörtern. Was ist denn die Motivation? Wieso kommt der Kunde zu mir? Ist es nur, weil der Vermittlerkollege ihn schickt oder hat er von sich aus selber auch einen entsprechenden Antrieb, an seinem Problemlage was ändern zu wollen?
Also zunächst mal kommt er ja zur Arbeitsagentur, weil er eine Arbeitsstelle möchte.
Und
das
muss
die Motivation
oder?
Sein, oder?
Ja, oder er kommt zur Arbeitsagentur, weil er entsprechende Geldleistungen begehrt. Stellt sich immer die Frage, was ist die wichtigere Situation? Erst einmal die finanzielle Absicherung. Wir sprechen ja von Arbeitslosengeld 2-Empfängern. Das heißt, das Arbeitslosengeld 2 dient in erster Linie dazu, mal existenzsichernd den Lebensunterhalt zu finanzieren und Miete gegen zu finanzieren. Und auf der anderen Seite wird dann eingefordert, dass er entsprechend seine Arbeitsleistung zur Verfügung stellt und einen Arbeitsplatz sucht.
Das heißt, Sie versuchen erstmal rauszufinden, ob der überhaupt eine Arbeit sucht oder nicht. Und wenn er nicht wirklich eine Arbeit sucht, dann ist es nicht mehr Ihr Fall? Oder was managen Sie dann?
Dann versuche ich, entsprechend der Motivationslage herauszuarbeiten.
Klar. Sie versuchen, ihn zu motivieren, doch arbeiten zu wollen.
Und dann auch entsprechend zu motivieren, dass er einen Arbeitsplatz dann sucht und sich auch die Vermittlungsbemühungen bei uns entsprechend zur Verfügung stellt.
Ui. Wie motivieren Sie jemanden, der nicht arbeiten will, dazu doch arbeiten zu wollen?
Ja. Über viele Gespräche und auch aufzeigen natürlich, was für entsprechende Sanktionen vielleicht aus seinem Verhalten resultieren könnten. Also wir wollen ja nicht immer sofort gleich mit der finanziellen Keule drohen, aber das steht natürlich dann schon auch im Hintergrund, wenn sich der Kunde total verweigert und überhaupt nicht mitarbeiten wollte.
Also geht es in Ihrer Stelle vorwiegend, also eigentlich eher darum zu gucken, wie kriege ich die Leute überhaupt dazu, arbeiten zu wollen?
Oder? Nee, also wirklich erst einmal diese Motivationslage klären zu können. Das heißt, wenn ich wirklich keine Motivation feststellen kann zu einer entsprechenden Mitarbeit im Fallmanagement, gebe ich den Kunden zurück an der Vermittlerkollege und der fängt dann an, entsprechend mit Vermittlungsbemühungen, denen sich der Kunde dann auch wahrscheinlich nicht stellt. Bei mir selber geht es wirklich darum, eine Motivationslage herzustellen, um im Rahmen dieser hergestellten Motivationslage an Problemlagen arbeiten zu können.
Okay, was für Problemlagen gibt es denn da?
Ja, so wie wir es eingangs besprochen haben, es gibt im Rahmen der Qualifikation Schwierigkeiten, zum Beispiel in Fällen der Schulabschluss, gibt es die Möglichkeit, entsprechende Schulabschlüsse auch nachzuholen über die Arbeitsagentur. Es gibt zwischenzeitlich gesetzliche Rechtsansprüche auf den Hauptschulabschluss. Es gibt die Möglichkeit der Teilqualifikationen beruflicherseits oder dann nachher auch richtige Berufsabschlüsse zu machen.
Was ist eine Teilqualifikation?
Ja, zum Beispiel ein Staplerschein wäre eine reine Teilqualifikation oder der Erwerb vom Führerschein Klasse CE wäre eine reine Teilqualifikation.
Und sowas kann man über das Arbeitsamt dann auch den Kurs bezahlt bekommen, oder?
Sowas kann man über die Arbeitsagentur auch bezahlt bekommen, wenn es entsprechende arbeitsmarktliche Voraussetzungen dazu gibt. Das heißt, der Arbeitsmarkt gibt auch eine spätere Beschäftigung in dem Rahmen her.
Das müssen Sie also auch noch abchecken.
Das muss ich auch noch abchecken. Das heißt, nicht bloß,
nicht bloß der
reine Wunsch, dass ich jetzt was machen wollte, sondern auch die Möglichkeit des Einsatzes der Qualifikation nachher auf dem Arbeitsmarkt.
Nun müssen die ja mehrfach schwer vermittelbar sein. Das heißt, wie machen Sie das denn? Also wenn jetzt einer keine Berufsqualifikation hat, dann können Sie dem zwar den Führerschein ermöglichen und sagen, jetzt kann er als Fahrer arbeiten, aber es gibt dann noch mindestens zwei weitere Hindernisse, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal so einen Fall, der hat auch noch entsprechend eine drohende Wohnungslosigkeit oder nachher auch noch eine Suchtproblematik mit dem Hintergrund, dann würde ich keinesfalls hergehen und zuerst die Teilqualifikation, Führerscheinerwerb, Klasse CE realisiere, sondern die erste Problemlage wäre für mich dann erst einmal, sich um die Wohnungslosigkeit, die drohende, zu kümmern, zu gucken, dass der Bewerber wieder einen Wohnraum zur Verfügung hat. Die zweite Baustelle wäre dann, die Suchtproblematik in den Griff zu kriegen, weil ohne entsprechende Einsicht in die Suchtproblematik brauchen wir über den Führerschein überhaupt nicht.
Das klingt aber nach diversen Teufelskreisen, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall.
Also wie schaffen Sie es, dass der in der Wohnung bleiben kann, wenn er eine Suchtproblematik hat und kein Geld verdient?
Ja, dass er in der Wohnung bleiben kann oder dass er einen neuen Wohnraum nachher findet, schaffen wir schon, indem wir dann nachher entsprechende Mieten direkt an der Vermieter zahlen können. Also es gibt schon Hilfsangebote.
Also die Miete übernehmen Sie dann Sie, vorausgesetzt Sie haben eine Hoffnung, dass der Arbeit findet?
Nee, das ist dann so, dass der Vermieter auf die Arbeitsagentur zugeht und sagt, schau mal her, der Bewerber zahlt seine Miete nicht und wir können die Miete direkt an den Vermieter überweisen. Dann hätten wir die Wohnungslosigkeit zumindest mal in Teilen behoben.
Mhm. Und dann kümmern Sie sich um die Suchtproblematik.
Und dann kümmern wir uns um die Suchtproblematik.
Und das geht bestimmt ganz schnell.
Nein, das ist sehr aufwendig.
Wie lange dauert sowas?
Das kann ein, zwei Jahre gehen, je nachdem. Man hat sich so, ist eine dauernde Gehirnwäsche eben bei dem Kunde, der dann nachher...
Bitte? Mir,
Gehirnwäsche? Ja, ist bald wie Gehirnwäsche. Ich muss ja immer wieder sagen, schau her, das und das ist die Problematik, wenn ihr die zum Arbeiten schicken wollt, kommt immer wieder die Rückmeldung, hier entsprechende Suchproblematik, ich kann nicht einstellen, weil... Und dann muss man das dem immer wieder vorzeigen. Man muss auch mehrere Anläufe unternehmen, er ist ja nicht von jetzt auf nachher in die Suchtproblematik gefallen, sondern es ist ja ein längerwieriger Prozess gewesen und genauso längerwierig ist es wieder da rauszufinden.
Suchtproblematik heißt normalerweise irgendwie therapeutische Tätigkeit, das machen Sie nicht selber,
oder? Nein, das mache ich nicht selber, sondern da hole ich mir dann entsprechende professionelle Hilfe von diesen Suchtberatungsstellen. Und so wie wir es ja am Anfang schon mal gesagt haben, mit dieser Motivation, entsprechende Motivationslage muss gewachsen sein, auch wenn ich mir nachher entsprechender Suchtberatungsstelle nachher widmen wollte und meine Sucht richtig angehen will.
Und wenn der dann irgendwann mal nicht mehr süchtig ist, dann versuchen Sie noch einen Führerschein für Sie zu organisieren und dann hat das Rentenalter erreicht.
Naja, also wir hoffen schon, dass es schneller geht. Aber wir haben schon konkrete Fälle gehabt, die mit Drogen hantiert haben, entsprechend dann nach längerwieriger Therapie zurückgekommen sind. Allein schon der Erwerb des Führerscheins ist dann sehr schwierig, weil es meistens an medizinisch-psychologische Untersuchungen rangeht, MPUs. Und erst dann in einem weiteren Schritt können wir einen Führerschein neu erwerben.
Und dann eine Arbeit finden.
Und dann Arbeit finden.
Schön. Zu Gast in der Plattform auf Radio Free FM ist heute Werner Lottmann, Fallmanager bei der Arbeitsagentur Ulm, Geschäftsstelle Ehingen. Wir haben gerade schon über einen Beispielfall gesprochen, also mit drei Problemlagen. Das waren jetzt Suchtproblematik, drohende Wohnungslosigkeit und keine Ausbildung, so dass man eventuell einen Führerschein machen könnte, aber erst wenn Suchtproblematik behoben ist. Es gibt doch sicher noch mehr Problemlagen, die zusammenkommen können. Können Sie mal einen anderen Fall schildern mit drei anderen?
Ja, also Migrationshintergrund könnte sowas sein. Sucht haben wir schon gehabt, das wäre eine Möglichkeit.
Vorhin haben Sie das, haben Sie kleine Kinder erwähnt?
Kinderbetreuung, die Einschränkung im Rahmen der Teilzeitbeschäftigung. Das Rollenverständnis Mann und Frau ist dann so ein Thema, was damit reinbauen kann.
Das Rollenverständnis ist ein Vermittlungshindernis.
Kann teilweise sein, ja.
Nee, erzählen Sie mal, wie kommt das?
Ja, kommt dann dahingehend, wenn wirklich so ein Rollenverständnis da ist, dass die Frau eben zu Hause bleiben muss bei den Kindern, dann haben wir schon erhebliche Schwierigkeiten, diese Frau dann auch vielleicht zum Sprachkurs zu bringen, dass sie auch entsprechend Deutsch lernen können. Es wird auch nachher schwierig, wenn die entsprechenden Arbeitsplatz aufnehmen soll. Wer realisiert weiterhin die Kinderversorgung? Wer schaut drauf, dass mittags um 12 Uhr das Essen auf dem Tisch steht? Das ist jetzt arg plakativ.
Wieso? Das ist ganz realistisch, würde ich sagen.
Aber hoffentlich nicht in alle Familien.
Okay. Also dann hätten wir jetzt also eine Frau mit Migrationshintergrund, die daheim bleiben will wegen ihrer Kinder und die außerdem die Kinder auch nicht untergebracht hat. Sind das dann schon drei Problematiken oder sind die beiden letzteren in eins?
Nö, das würde ich schon so als getrennte Problematik werten.
Und wie gehen Sie das dann an? Das Rollenverständnis der Frau ändern.
Das Rollenverständnis der Frau ändern, wobei man...
Viel Glück.
Ja, genau, viel Glück. Wobei man natürlich schon auch für solche Gespräche den Mann mit dazu einladen kann zu diesen Gesprächsinhalten. Und dann ist es, wie gesagt, schon auch vorher mit diesem Suchterkranken, mit vielen Gesprächen, eine entsprechende Motivationsänderung herbeizuführen.
Das ist das, den Mann damit zu also es gibt einen Mann und der und Sie wollen die Frau in Arbeit bringen.
Ja, weil wir das ja gerade so besprochen haben mit diesem Rollenverständnis, der Mann geht zum
Arbeiten. Das Rollenverständnis ist ja eigentlich zumindest in Bayern auch sehr verbreitet. Da gibt es ja sogar inzwischen Forderungen, dass man Frauen Zuschüsse dafür zahlt, daheim zu bleiben und dann wollen sie die Frau in die Arbeit schicken.
Ja.
Obwohl sie einen Mann hat.
Wir wollen teilweise die Frau noch zum Arbeiten schicken, aber bitte in so einem Rahmen, wo man auch weiß, okay, die Kinderversorgung kann gewährleistet sein über entsprechende Kindertageseinrichtungen, über Kindergärten oder nachher auch über entsprechende Ganztagesschule, verlässliche Grundschule. Also wir nehmen schon auch Rücksicht dann nachher auf mögliche Teilzeit Beschäftigungsmöglichkeiten. Es ist nicht so, dass wir dann von jedem Bewerber, der sich nachher bei uns nachher arbeitslos meldet, auch verlangen, der muss Vollzeit seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen.
Wie bringen Sie jetzt die Frau dazu, dass sie ihre Kinder unterbringt? Ich meine, haben Sie dann Kontakte zu allen Ganztagsschulen in Ulm und zu irgendwelchen Fahrdiensten, die die Kinder quer durch die Stadt karren, damit sie in die Ganztagsschule gehen können? Oder wie funktioniert denn das?
Also es gibt entsprechende Übersicht über sämtliche Schulen und Kindergärten in der Region, wo man dann auch entsprechende Betreuungszeiten abrufen kann. Mit berücksichtigt natürlich die Wegzeit, dass die Kinder da hinkommen, wobei es öffentliche Verkehrseinrichtungen gibt. Schwieriger wird es bei Kindern, die eben sehr klein sind. Da ist es aber so, dass der Gesetzgeber von vornherein schon gesagt hat, für Kinder bis zu 3 Jahren darf die Frau zu Hause bleiben, darf die Kindererziehung realisieren. Erst ab dem 3. Lebensjahr gibt es auch diesen Anspruch auf den Kindergartenplatz und ab dem Zeitpunkt legen wir dann auch erst los.
Ach so, jetzt also nicht ganz kleine Kinder.
Nein, bitte nicht ganz kleine Kinder.
Okay, und wie finden Sie denn diese ganzen Beratungsstellen, die Sie da brauchen? Also Migrationshintergrund haben Sie auch als Hindernis genannt. Mein Migrationshintergrund kann man ja nicht beheben in dem Sinne, sondern Sprachkurs wahrscheinlich vermitteln.
Gibt es einen Sprachkurs, genau, und da gibt es dann entsprechende Sprachkursträger. Im Fallmanagement machen wir es so, dass wir auch in verschiedenen Arbeitskreisen mitarbeiten. Arbeitskreis Migration ist einer dieser Arbeitskreise und da versuchen wir dann einfach zu entsprechenden Kooperationspartnern die Kontakte herzustellen und bleiben auch laufend in Kontakt. Das heißt, bei uns gibt es eine komplette Übersicht über die verschiedensten Kooperationsträger und wie gesagt, wir versuchen dann halt entsprechend regelmäßig den Kontakt zu halten, entsprechende Änderungen zu erfragen, um auch unser Angebot 1:1 weiter transferieren zu können an unsere Kunden.
Haben Sie schon mal gezählt, wie viele Kooperationspartner Sie haben? Also zu wie vielen Leuten Sie da ständig Kontakt halten müssen?
Also es sind auf jeden Fall weit über 100, 150 oder 160 feste Kooperationspartner, die wir haben. Wir haben eine entsprechende Übersicht, es gibt Datei und in dieser Datei entsprechend dann auch abgegrenzt im Rahmen der Alleinerziehenden, im Rahmen der Behinderten und. Welche Ansprechpartner gibt es denn und was für ein Angebot hat der Ansprechpartner? Wer ist nachher entsprechend erreichbar, unter welcher Telefonnummer und gibt es entsprechende E-Mail-Möglichkeiten?
Und Sie haben gesagt, Sie halten Kontakt zu denen allen. Wenn Sie mit jedem einmal im Jahr sprechen wollen, haben Sie schon jeden Tag ein Telefongespräch?
Kriegen wir so bestimmt nicht hin. Also es gibt entsprechende Kooperationspartner, mit denen hat man relativ viel zu tun. Und es gibt Kooperationspartner, die haben wir eben nicht so häufig am Tisch. Trotzdem versuchen wir regelmäßig, zumindest schriftlich Kontakt zu halten, um immer wieder nachzufragen, ist euer Angebot noch aktuell, müssen wir irgendwas abändern.
Gibt es auch eine Vernetzung zwischen den Kooperationspartnern?
Es gibt eine Vernetzung zwischen den Kooperationspartnern und es ist auch so, dass wir uns immer wieder zu entsprechenden Fallkonferenzen auch treffen, um einfach gemeinschaftlich festzulegen, wie soll der Hilfeplan im Einzelfall ausschauen und wo man dann auch entsprechend festzurät, was läuft gut an unserer Kooperation, was müssen wir entsprechend abändern.
Fallkonferenz heißt, Sie besprechen einen Fall oder mehrere bestimmte Fälle oder was ganz Allgemeines?
Kann sowohl als auch sein. Das kann ein einzelner, konkreter Fall sein. Am ehesten noch mit dem Kunde direkt mit dabei, dass man auch gemeinsam festlegen kann, wie soll unsere strategische Form sein, wie wollen wir gemeinsam vorgehen, um wirklich eine entsprechende Hilfestellung leisten zu können, kann aber auch eine ganz allgemeine Geschichte sein.
Also manche Kunden kommen in den Genuss direkter Beratung in einer Fallkonferenz.
Ja, die gibt es tatsächlich.
Kommt das oft vor und sind das dann besondere Kunden?
Es sind Kunden, die eben aus dieser vielschichtigen Problemsituation immer raussehen und immer genau wissen, wo sie zuerst angreifen sollen. Und im Rahmen dieser Fallkonferenz haben wir eben diesen Synergieeffekt, dass wir alle gemeinsam an diesem Fall arbeiten können und wir ein entsprechendes Hilfeprogramm für diesen einzelnen Kunden erstellen, wo er genau weiß, jetzt muss er halt eins nach dem anderen erledigen.
Werner Lottmann, Fallmanager von der Arbeitsagentur Ulm Geschäftsstelle Ehingen, hat uns heute in die Plattform eine Broschüre mitgebracht über beschäftigungsorientiertes Fallmanagement mit der Überschrift Wir lassen Sie nicht allein. das klingt wunderschön. Und Sie haben mir vorhin gesagt, Herr Lottmann, dass es dieses Fallmanagement erst seit 2005 gibt. Sie selber arbeiten schon seit 1983, glaube ich, beim Arbeitsamt damals noch. Wie war es denn vor 2005? Hat man da gar keine Fälle gemanagt oder also wie ist man damit mit Leuten mit mehrfachen Vermittlungshindernissen, wie das heißt, umgegangen? Ja.
Also man hat früher diesen Bewerberkreis vor der Einführung SGB II, das Sozialgesetzbuch II, wirklich sehr im Rege stehen lassen. Vorrangig war die eine Vermittlung in Arbeit und die Problemlage musste die Kunde für sich alleine bewerkstelligen, ohne dass man da großartig Rücksicht drauf genommen hat. Wir fahren seit 2005 dieses beschäftigungsorientierte Fallmanagement in der Agentur in Ulm und waren da nicht die Einzigen, darf man nicht sagen, aber Land auf Land ab war das nicht so implementiert in alle Geschäftsstellen, sondern da sind wir so ziemlich die Vorreiter gewesen.
Ist das eine Erfindung von der Arbeitsagentur Ulm?
Nein,
ist
keine Erfindung der Arbeitsagentur Ulm, sondern es war einfach so eine Möglichkeit, es so einzuführen. Es gab viele Geschäftsstellen, die dieses beschäftigungsorientierte Fallmanagement im Beipack mitgebracht haben. Das heißt, da war dann der Vermittlerkollege gleichzeitig auch noch für einen ganz, ganz kleinen Personenkreis auch der Fallmanager. Und in Ulm haben wir es gleich von Anfang an so gemacht, es gibt spezielle Kollegen, die sich im Fallmanagement nur um solche Fälle kümmern. Und bei uns ist es auch so, dass wir im Vergleich zu den anderen Kollegen eine kleinere Fallzahl mitbringen. Ein Vermittlerkollege sonst im Sozialgesetzbuch 2, der betreut in der Regel um die 300 Kunden. Und im Fallmanagement betreue ich mir nur 75.
Pro Jahr oder gleichzeitig?
Im Monat. 75 sind die Fallzahlen, die man eigentlich pro Monat im ganzen Jahr eigentlich auch kontinuierlich durchfahrt. Und das Ding zeigt auch schon, dass wir mit diesen weniger Anfällen einfach mehr Zeit uns nehmen können für diese Fälle und auch für die Schwierigkeiten, die einzelnen Bewerber mitbringen.
Wie viele Fallmanager gibt es denn in der Arbeitsagentur Ulm?
Insgesamt ist es so, dass wir beim Alb-Donau-Kreis zu zweit sind. Eine Kollegin betreut diesen Bereich Langenau, Dietenheim, Laichingen. Ich selber betreue jetzt Ehingen, den Altkreis Erbach und die Stadt Blaubeuren. Und dann haben wir speziell für die Stadt Ulm drei Fallmanager, wobei einer speziell für die Problemlage der Jugendlichen da ist.
Klingt nach viel. Kommen die dann durch oder gibt es da auch wie bei vielen Beratungsstellen lange Wartezeiten für die Anwärter?
Also grundsätzlich sind die Wartezeiten sehr gering bei uns. Wenn entsprechend der Vermittlerkollege kommt und sagt, er hat einen Kunde, der sich bei uns für dieses Fallmanagement interessiert, gucken wir, dass wir ein entsprechendes Beratungsgespräch am gleichen oder am nächsten Tag realisieren können.
Schlägt sich das dann eigentlich in höheren Vermittlungszahlen nieder bei der Arbeitsagentur Ulm, dass es die Fallmanager haben? Oder warum leistet sich die Arbeitsagentur das?
Ja, warum leistet sich die Agentur das, dass man mehr an Vermittlungszahlen bringt im Bereich des Fallmanagements? Denke ich eher nicht, weil, wie gesagt,
es dauert.
Ja, sind es entsprechende Bewerber mit Problemlager, mit vielschichtigen Problemlagern und es ist eine sehr zeitaufwendige Geschichte, diese Schwierigkeit in den Griff zu kriegen. Und von daher gesehen sind auch Vermittlungserfolge längerwierig angelegt, aber dann auch dauerhafter.
Das heißt, wenn Sie 75 Leute in Ihrer Kartei haben, so durchschnittlich, wie viele Leute pro Jahr bringen Sie denn unter? Also tatsächlich, wie viele Leute entlassen Sie sozusagen in die Arbeitswelt?
Kann ich Ihnen nicht genau definiert sagen.
Schätzungsweise halbes Dutzend oder?
Nein, ich denke, das sind schon mehr. Also ich denke, so im Monat bringen wir so auf 3 oder 4, die man aus dem Fallmanagement abmelden können. Und wenn man das dann hochrechnet, dann sind wir so bei schätzungsweise 48. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir kriegen immer neue Kunden dazu, geben aber auch die Kunden dann nachher wieder ab. Von daher gesehen, tun wir uns immer ein bisschen schwer zu sagen, wie viele denn wirklich integriert sind.
Sie sprechen gerade von abgeben. Wie viele Kunden geben Sie denn ab, ohne einen Vermittlungserfolg zu erzielen? Also das heißt ja, und wo landen die dann?
Ja, also ist immer die Frage, inwieweit ist Fallmanagement erfolgreich oder nicht erfolgreich? Wie wollen wir es definieren? Ist die reine Definition die Vermittlung in Arbeit oder ist der Erfolg schon, wenn ich diese Problemlage in den Griff bekommen habe? Und wir definieren jetzt dann dahingehend, wenn man entsprechend zum Beispiel bei der Frau, die wir vorher mal erläutert haben, die entsprechend Kinderversorgung damit realisieren muss, wenn wir es dann geschafft haben, die Kinderversorgung so weit zu realisieren, dass das keine Vermittlungseinschränkung mehr darstellt, dann können wir den Kunden zurückgeben, guten Gewissens, weil man jetzt genau wissen, an der Problemlage müssen wir nicht mehr arbeiten.
Okay, das heißt, nicht nur die in Arbeitsstellen vermittelten Kunden sind Erfolgsfälle, sondern eigentlich auch die, die sie dann einem anderen Vermittler wieder geben können, damit er die Leute dann irgendwann vermittelt.
Ganz genau.
Gut, dann können Sie unterscheiden. Gibt es denn auch welche, wo Sie einfach dann irgendwann aufgeben und sagen, okay, das war jetzt erfolglos?
Die gibt es bestimmt auch, natürlich. Wo dann einfach diese Motivationslage nicht da ist, wo man dann genau weiß, okay, unterm Strich, er will sich nicht helfen lassen und dann habe ich auch keine Bedenken, den Kunden wieder zurückzugeben zum vorherigen Bewerberbetreuer, dass er sich wieder intensiv um den Betreuer gern vermittlerisch.
Wie? Also jemand, der nicht motiviert ist zum Arbeiten, der wird dann zum Vermittler zurückgegeben?
Ja, dass man entsprechend in Arbeit integrieren kann. Haben wir vorher...
Wie geht das dann?
Genau, haben wir mal... Für uns ist es so, dass man entsprechend immer überlegen muss, seit dem Fallmanagement braucht es entsprechend der Motivationslage an seinem Problemlager was ändern zu wollen. Wer an diesem Problemlager nichts ändern wollte, der geht wieder zurück in die Vermittlung, weil man dann sagt, okay, wer Geld bezieht, es gibt dieses Prinzip des Fördern und Förderns, wenn er Geld bei uns bezieht, dann muss er sich auch der Arbeit stellen, die er suchen muss und das ist dann nämlich die Aufgabe des Fallmanagements zu sagen, okay, an der Problemlage will er sowieso nichts ändern. Und wenn es um die reine Vermittlung geht, das macht der Vermittlerkollege.
Also Sie geben eigentlich an den Vermittler zurück, damit er feststellt, dass dieser Mensch nicht vermittelbar ist und deswegen keine Leistung mehr beziehen kann?
Nein, oder wie? Also dass der nicht vermittelbar ist, können wir ja so nicht stehen lassen, sondern die Motivationslage an seinen Problemlager was ändern zu wollen, die ist nicht da. Mhm. Also er sieht seine Schwierigkeiten nicht. Will aber von uns ein Geld beziehen und weil er von uns ein Geld beziehen will, muss man dann sagen, okay, für diese Geldleistung, die du beziehst, muss aber eine Gegenleistung kommen. Und die Gegenleistung wäre dann die Vermittlung in Arbeit.
Wenn Sie aber drei Hindernisse entgegenstehen?
Ja, die er aber selber nicht sieht und an denen er auch nicht arbeiten wollte.
Wie vermittelt dann der Vermittler?
Gibt Stellenangebote mit zur Hand, die auf jeden Fall von der Qualifikation her passen. Das sind meistens Helfersteller, ganz einfache Helferstellen. Und jetzt kommen wir auf die Problematik zurück, die wir vorher schon mal erwähnt hatten. Wenn jemand keine Arbeit suchen wollte, kriegt er irgendwann auch finanzielle Schwierigkeiten über die Arbeitsagentur, wo man dann sagen muss, hey, wenn du nicht mitarbeitest, dann gibt es eben finanziell die Probleme bei uns.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM neigt sich heute wieder dem Ende zu. Zu Gast haben wir Werner Lottmann, Fallmanager bei der Arbeitsagentur Ulm, Geschäftsstelle Ehingen. Herr Lottmann, Sie haben ja vorhin betont, dass zum einen die Leute zu Ihnen geschickt werden von den Vermittlern, wenn die sagen, da gibt es Probleme. Voraussetzung ist, dass mindestens drei sogenannte Vermittlungshindernisse oder vermittlungserschwerende Problemlagen
vorliegen. Ja.
Das könnte natürlich auch sein, dass jemand von sich aus sagt, eigentlich habe ich so viele Einschränkungen und bin zwar noch nicht darauf angesprochen, möchte aber auch gern zu Ihnen kommen. Wie kann der sich denn an Sie wenden? In der Broschüre hier gibt es eine Telefonnummer, da steht aber 0180 1555 111, Preis 3,9 Cent pro Minute. Kann man bei Ihnen nicht auch direkt anrufen?
Direkte telefonische Erreichbarkeit ist insoweit nicht möglich, weil wir ja dieses Callcenter haben. Ich denke, die beste Lösung wäre doch, wenn der Bewerber sich direkt an seinen Vermittler hinwendet, dem dann auch sagt, er hätte gern entsprechend diese Freiwilligkeit in Anspruchnahme im Fallmanagement genutzt und der Vermittlerkollege geht dann auf den Fallmanager zu und überstellt den Kunde.
Und an den Vermittler wendet er sich dann auch nicht telefonisch, sondern
läuft in die Agentur rein, meldet sich dann bei seinem Vermittler und guckt dann, dass er einen Termin beim Fallmanager kriegt.
Gut, noch weitere Informationen kann man auch im Internet finden?
Weitere Informationen kann man im Internet finden, stimmt. Unter der Adresse www.arbeitsagentur.de Und es gibt aber auch Flyer, die im Amt ausliegen im Rahmen Fallmanagement.
Also dann vielen Dank, Herr Lottmann.
Vielen Dank, Frau Grote.
Wiedersehen.
Tschüss.